Es ist für mich jetzt mittlerweile eine reale Sorge, dass Merz sich, auch wenn er eine andere Koalition eingeht, diese immer wieder, es fängt an bei Migration, es geht weiter bei Umweltschutz, es geht weiter bei Diesel, bei was auch immer, bei Sozialfragen. Ne? Das heißt, er weiß eigentlich immer, ich habe doch mit der AfD eigentlich eine punktuelle Mehrheit.
Familienpackung, der mutmachende, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Ja, herzlich willkommen zu unserem Spezial 61 Millionen Wahlkampf und Strategien. Und das muss ich direkt mit einem Warnhinweis verbinden, weil es gibt den Tinnituspfiff eventuell in diesem Podcast, weil der gute Frank Staus, mein geschätzter Gesprächspartner, unter anderem mit einem Papagei zusammenlebt. Und dieser Papagei sitzt jetzt da irgendwo. Wo sitzt er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Oh. Da, im Käfig. Wie heißt denn der? Heißt der Friedrich?
Der heißt Bruno.
Ah, Bruno nach?
Einfacher, weil er aussieht wie ein Bruno.
Okay, aber nicht, weil Bruno Kreisky oder Bruno Mars oder...
Bruno Kreisky. Nee, tatsächlich hatten meine Eltern einen italienischen Bekannten namens Bruno und an den hat er mich erinnert, als er zu uns kam. Ist aber eigentlich der Papagei meines Gatten, aber wie du siehst, habe ich ihn an der Backe.
Wie immer.
Ja.
Ja, okay, wir wollen hier nicht über Paartherapie reden, sondern dieser Wahlkampf. Also erstens mal, Frank Staus, Wahlkämpfer der Herzen, leider Sozialdemokrat, insofern ein bisschen voreingenommen hier und da, aber gut, dass man es weiß, da muss er wenigstens keine Objektivität heucheln.
Frank Staus ist Kampagnenprofi, Politikberater und Bestsellerautor. Zu seinen Kunden zählen Unternehmen, NGOs, Führungskräfte, Regierungen und SpitzenpolitikerInnen im In- und Ausland. Als SPD-Mitglied ist Frank zugleich Fan und unerbittlicher Kritiker der SPD. Er begann seine Karriere vor über 30 Jahren als Wahlkämpfer in der Clinton-Gore-Kampagne. Wenig später lernten sich Frank und Hajo kennen. Seither streiten sie sich in liebevoller Unerbittlichkeit. Frank prägte seither über 40 Wahlkämpfe, von Schröder bis Scholz, von Wowereit bis Malu Dreyer und gilt als einer der erfahrensten Kampagnenmacher der Republik. Er bezeichnet sich als Wahlkampfbesessener. Frank Staus ist Autor des Spiegel-Bestsellers Höllenritt Wahlkampf und als Experte für politische Kommunikation häufiger Gast in zahlreichen TV-Formaten. Im Laufe seiner Karriere wurden ihm Titel wie »Die Macht im Hintergrund« Stern oder »Der Mann für aussichtslose Fälle« Handelsblatt verliehen. Er selbst erfreut sich mehr an den zahlreichen Beschimpfungen der Konkurrenz.
Lieber Frank, schön, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Ich sage es ungern, aber du hast durchaus seherische Fähigkeiten, weil du hast ja in den letzten Folgen häufiger mal gesagt, es wird dieser Moment noch kommen. Es wird dieser Moment kommen, wo, ja, und jetzt weiß man nicht genau, wo oder was. Friedrich Merz, reißt er jetzt die Brandmauer ein? Sind alle Schleusen geöffnet Richtung AfD? Gibt das dem Wahlkampf jetzt genau den neuen Spin? Ist das der Laschet-Lacht-Moment oder wie ordnest du das ein?
Also zunächst mal bekommt der Wahlkampf jetzt einen Drive, den ich eigentlich nie wollte und den eigentlich niemand haben wollen sollte.
Außer Alice Weidel.
Außer Alice Weidel vielleicht. Ich meine, natürlich geht das zurück auf diese schreckliche Vorgänge da in Aschaffenburg und ich glaube, da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten, wie schrecklich das alles ist. Aber was in Folge jetzt passiert ist, ist tatsächlich ein Dammbruch und eine, auf jeden Fall eine Kehrtwende im Wahlkampf. Wir werden auf der Strecke sehen, in welche Richtung. Aber was wir jetzt auf jeden Fall erleben, ist, dass aus Sicht vieler Beobachter, und das sind ja, bin ja jetzt nicht nur ich, sondern das sind ja auch viele, viele Berichte mittlerweile erschienen, Friedrich Merz wirklich unmittelbar infolge dieses Attentats wirklich Maßnahmen ergriffen hat, die Brandmauer zur AfD eindeutig zum Einsturz bringen. Und das eben nicht nur alleine, sondern sein Generalsekretär Carsten Linnemann, den darf ich auch mal zitieren in dem Zusammenhang, sagt, das Nazi-Bashing gegen die AfD und das Brandmauer-Gerede müssen aufhören. Also das ist schon nicht mehr dann eine Situation, in der du sagst, der Kanzlerkandidat hat die Nerven verloren, sondern sein Umfeld, und ich hatte ja schon häufiger darüber gesprochen, dass das Umfeld von Merz eben hauptsächlich aus Linnemann, Spahn und Klöckner besteht.
Julia Klöckner, frühere Landwirtschaftsministerin, genau.
Genau, die auch gleich ein Tweet oder ein Ex oder was auch immer losgelassen hat. Ne? Bedingung für jede Koalition mit der CDU, es wird täglich abgeschoben. Ne? Das sind alles schon so Sprachgebrauch, Weidel-mäßiger Sprachgebrauch. Aber das Allerschlimmste ist jetzt tatsächlich, dass Merz ja in dieser Woche Gesetzesanträge in den Bundestag einbringen will und dafür dezidiert die Stimmen der AfD in Kauf nehmen will. Und da ist natürlich jetzt die Not groß, weil das ist ja vielleicht nur eine Präjudizierung dessen, was dann kommt. Wir haben im Moment eine Situation, dass CDU, CSU und AfD in den Umfragen bei 51-52% stehen. Wenn diese Wahl so ausgeht, dass die beiden zusammen eine absolute Mehrheit im Bundestag haben, dann braucht es gar keine Koalition, da braucht es auch keine Tolerierung mehr, sondern dann kann Friedrich Merz jedem potenziellen Koalitionspartner, ob SPD, Grüne oder von mir jetzt auch drei Parteien, jedes Mal sagen, wenn ihr nicht mit mir stimmt, dann mache ich das ohne euch.
Ja.
Und diese Parallelen, die gibt es ja nicht nur in der Migrationsfrage, sondern die gibt es durchaus auch in Fragen zum Sozialstaat, zur Umweltpolitik. Da gibt es schon Gemeinsamkeiten zwischen AfD und Union oder speziell auch zwischen dieser Person Merz und der AfD. Und insofern werden wir sehen, wie diese Bedrohungslage, die ich tatsächlich so einschätze, diesen Wahlkampf in den nächsten Wochen prägen wird.
Da gehen wir gleich noch etwas genauer drauf ein. Wir machen jetzt aber einmal schnell, und die sind durchaus interessant, unsere HörerInnen-Zuschriften. Ausnahmsweise kriegst du mal was auf die Jacke und nicht ich. Herr Staus, du wirst als arroganter Großstädter bezeichnet, weil du nämlich in der vergangenen Folge gesagt hast, also Windräder seien was ganz Tolles und das sei ein rechtes Narrativ, dass man die alle umsägen solle. Und jetzt Trübi67 schreibt zum Beispiel: Hallo und Moin aus dem Bundesland, das die größte Dichte von Windrädern pro Einwohner aufweist. 3.267 Windräder auf fast 3 Millionen Einwohner. Ich schätze, er redet von Schleswig-Holstein. In Berlin sind es 6 Windräder auf fast 4 Millionen Einwohner. Bei diesen Daten stößt mir die Aussage des von mir sehr geschätzten Herrn Staus etwas auf. Natürlich kann man sich darüber freuen, wenn man eine Alternative zu fossilen Energien gefunden hat. Leider sind immer nur diejenigen davon begeistert, die davon nicht persönlich betroffen sind. Bei mir in der unmittelbaren Nähe wird ein Windpark gebaut, 10 Windräder. Die dürfen bis zu 400 Meter zum nächsten Haus stehen. Diese Hauseigentümer werden nicht entschädigt, sondern müssen mit dem Wertverlust leben. Und ganz ähnlich äußert sich auch Harm, der allerdings, vielen Dank, lieber Harm, sagt: Dennoch höre ich Herrn Staus und Ihnen weiter zu. Und auch Professor Schöler sagt: Die Gegner der alternativen Energien sind nicht alle, Stichwort Bad Orb, jetzt Rechtsradikale oder Rechtsgesinnte, sondern es gibt tatsächlich Menschen, die sich ja von Windrädern in unmittelbarer Nähe, aus welchen Gründen auch immer, behelligt fühlen. Möchtest du dazu irgendetwas sagen?
Erstmal komme ich ja eigentlich aus dem Dorf. Also ich meine, ich bin zwar geborener Freiburger, das ist jetzt, wenn man guten Willen hat, eine Stadt, aber aufgewachsen bin ich ja in Wiesloch bei Heidelberg im ländlichen Bereich. Mich haben die, wie gesagt, nie gestört, aber ich darf vielleicht auch noch daran erinnern, dass der Braunkohletagebau auch selten in der Innenstadt von Frankfurt am Main, in Düsseldorf oder in Berlin zu finden ist. Ähnlich wie die Atomkraftwerke auch selten in der auf der Königsallee in Düsseldorf zu finden sind, sondern Windräder müssen natürlich dahin, wo es Platz hat. Ne? Und das hat es halt in Städten herzlich wenig. Das bedeutet aber nicht, dass die Leute auf dem Land nicht auch Strom von Windrädern bekommen würden. Und wie gesagt, was die Belästigung angeht, es kreisen da auch wie immer Studien durch die Gegend, die 30, 40 Jahre alt sind. Da war vor kurzem noch ein guter Artikel in der Süddeutschen, die gesagt hat, also diese nächste Generation der Windräder bezüglich Lärmbelästigung und vielen anderen Geschichten erfüllt schon längst die Vorgaben der Lärmschutzgesetze. Und in diesem Bad Orb, das bringt mich ja vor allen Dingen auf die Decke, weil ich habe mittlerweile mir tatsächlich, und das ist eigentlich Zeitverschwendung, aber egal, ich habe mir sogar ein paar Berichte angeguckt, auch in der Hessenschau. Also da sollen 8 Windräder in 3 Kilometer Entfernung zu dem Ort entstehen, die von dem Ort überhaupt nicht einsehbar sind. Mhm. Und wir haben es hier ja auch nicht mit einer Grassroots-Bürgerinitiative zu tun, sondern vor allen Dingen mit einem Multimillionär, der in dem Ort investiert und sich davon auch eine Rendite verspricht und offensichtlich auch noch einem Fußballpräsidenten oder was auch immer.
Eintracht Frankfurt, ja.
Genau. Und wir sprachen ja auch darüber, dass die mit einer Doppelseite in der Süddeutschen, wie sich mittlerweile feststellen ließ, auch in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.
Das war teuer, ne?
Also mindestens 1 Million.
Echt?
Diese Kampagne hat, ja sicher, du bist ja allein schon bei der Doppelseite in der Süddeutschen 200.000 los. Da ist noch keine FAS dabei. Er hat offensichtlich auch in dänischen Medien geschaltet, weil der Windradentwickler aus Dänemark kommt. Und außerdem stand ja auch ein Haufen Quatsch in dieser Anzeige, ne? Dass das ohne demokratische Prozesse und so weiter und so fort, das ist durch alle demokratischen Gremien und ist auch demokratisch und wenn man so will, natürlich auch europaweit ausgeschrieben worden. Das heißt, was mich an dem Fall aufregt, ist eben diese typische Oligarchenmentalität. Ne? Ich möchte das nicht bei mir haben. Ich bin aber auch reich genug, um da richtig zu stänkern. Und am Ende ist es halt einfach so, Windräder sind die absolut umweltschonendste und letztendlich auch ergiebigste Quelle an Energie, die wir in Deutschland haben können. Und es ist vor allen Dingen zu 100% die sauberste. Und wenn du sagst, wir haben jetzt mehr Windräder pro Kopf, weil hier in diesem Bundesland keiner lebt, wie beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern oder in Brandenburg oder wo auch immer, dann ist das ja nur logisch, dass die da stehen, weil sie da auch nicht stören.
Gut, also da bin ich mal gespannt, was Trübi und Harm und Professor Schöler dazu zu sagen haben. Ich vermute, da könnte es nochmal nachfolgende Bemerkungen geben. Was mir noch aufgefallen ist, dein Freund und Idol Olaf Scholz hat irgendwie einen neuen, härteren Ton am Leib. Ich zitiere, was man eigentlich nicht darf. Aus einer vertraulichen Mitschrift von einer Scholz-Reise im Flugzeug, da sitzen ja immer Journalisten rum und dann wird unter 3 gesprochen, das heißt nicht für die Öffentlichkeit. Deswegen sage ich auch nicht, woher die Quelle ist. Ich habe es allerdings aus erster Hand. Also Scholz soll da in einem für seine Verhältnisse wirklich sehr emotionalen Solo sich nochmal darüber aufgeregt haben, über alle diese Ahnungslosen, die ihn kritisieren, weil er die 3 Milliarden für die Ukraine blockiert. Er sagt, das haben wir nicht im Haushalt und die haben alle keine Ahnung. Und wer mich da jetzt hier des politischen Kalküls bezichtigt, von wegen, ich will nur Stimmen sammeln, indem ich die Ukraine-Hilfe bremse, der sei komplett auf der falschen Fährte und so weiter. Was ist mit Scholz los? Dreht er jetzt auf einmal, hat er was genommen?
Das glaube ich nicht. Ich meine, dass er von seiner Arbeit überzeugt war, ist ja jetzt kein Geheimnis gewesen. Und das wäre auch doof, wenn nicht. Ne? Aber wir reden ja hier über Strategie und Taktik in Kampagnen. Und ich halte diese ganze Ukraine versus soziales Strategie der SPD für vollkommenen Humbug und auch für gefährlich. Und deswegen würde ich ihr dringend raten, dass sie diese Analogien, die ja auch von dem Generalsekretär Mirsch in die ganze Debatte gebracht wurden, möglichst schnell fallen lässt, weil der Eindruck durchaus entstehen könnte, dass sie es am Ende mit der Ukraine-Hilfe halt doch nicht so genau nehmen. Und das ist gefährlich, weil es entgegen vielleicht derer, die am lautesten sind, auch unter der sozialdemokratischen Wählerschaft eine ganze Menge an Menschen gibt, die wollen, dass wir die Ukraine so stark wie möglich unterstützen und durchaus in der Vergangenheit, und dazu zähle ich auch mich, schon gehadert haben mit dem Scholz'schen Kurs und den zu soft fanden. Und da bin ich, glaube ich, nicht alleine. Und das sind zum Teil auch Grenzwähler zwischen SPD und Grünen. Und wenn die jetzt den Eindruck haben, der Habeck steht eigentlich klarer hinter der Ukraine als der Scholz, dann ist das nicht hilfreich.
Habeck ist eine sehr gute Überleitung, als sei es abgesprochen worden. Wir haben schon vergangene Woche über den Fall Gelbhaar gesprochen, des Bundestagsabgeordneten, der es jetzt nicht mehr sein darf, weil er hier im Berliner Bezirk Pankow quasi abserviert worden ist aufgrund von, wie es sich inzwischen wirklich verdichtet, falschen Beschuldigungen. Das hat weiter in die Partei reingestrahlt, als es hätte vielleicht sein müssen, weil die Ombudsstelle sich als nicht wirklich handlungsfähig erwiesen hat, weil die Parteivorsitzenden nicht so genau wussten, wie man damit umzugehen hat. Du hast letztes Mal gesagt, der Fall Gelbhaar wird Habeck / den Grünen im Wahlkampf nicht schaden. Steht das Urteil noch?
Ja, unterm Strich glaube ich das immer noch, weil er natürlich jetzt auch untergeht unter den Ereignissen, die wir gerade besprochen haben. Das, was ja letztendlich hochgezogen werden kann, ist ja auch der Fanatismus, mit dem ja manche immer noch in der Partei der Meinung sind, Gelbhaar weiter verfolgen zu müssen, obwohl ja alles, was ich auch der Berichterstattung entnehme, und mittlerweile gibt es ja auch ein Gerichtsurteil gegen den RBB, wo auch dem RBB ja untersagt wird, diese eher lächerlichen Vorwürfe, die dann jenseits dieser gefakten Vorwürfe noch im Raum standen, zu wiederholen. Aber letztendlich alles, was ich dazu gelesen habe, sagt, es ging letztendlich um Berührung am Rücken und Streicheln am Arm. Jetzt sag ich mal, wenn du unter Parteifreunden und Freundinnen bist und man auf so einem Parteitag oder was auch immer, auf so einem Konvent begrüßt man ja, Dutzende von Leuten. Ne? Dem einen klopfst du auf die Schulter, dem anderen, der gerade, was weiß ich, was von mir aus eine Niederlage erlitten hat, dem streichelst du mal den Arm und so weiter und so fort. Ne? Also das sind alles Vorwürfe, die sind so lächerlich, dass du aber trotzdem noch Fanatikerinnen in den Reihen der Grünen hast. Da gibt es ja auch diese grüne Jugendvorsitzende, glaube ich, aus Pankow sogar. Die sagt, ist egal, was die Frauen sagen, man muss ihnen immer glauben. Mhm. Und da gibt es ja mittlerweile auch genug Frauen, die sagen, nein, also das schadet uns ja. Und jetzt wird das aber natürlich auch wieder von anderer Seite hochgezogen unter der Nummer, na schaut mal, die Woken Grünen, ne, wollen nicht mal jemanden entlasten, obwohl er entlastbar ist. Das heißt, das wird jetzt alles in diese Frames gepackt. Und da werden natürlich auch Krokodilstränen zum Teil auch aus rechten Meinungsmachern und Medien verdrückt, ne?
Sind alle Gelbhaar-Fans jetzt, ne?
Du kannst einfach sagen, ein Wahlkampf führt eben selten dazu, dass Dinge vernünftig aufgearbeitet werden. Das gilt auch für diesen Fall. Das sind alles Geschichten, die werden am Ende erst nach dem 23. Februar entweder vollkommen in der Versenkung verschwinden oder aber dann tatsächlich dezidiert aufgearbeitet werden.
Jetzt mal kurz eine Frage, die jetzt gar nicht so sehr was mit dem Wahlkampf zu tun hat, aber ist eine Partei jetzt nicht moralisch, vielleicht sogar auch juristisch verpflichtet, da irgendwas zu kompensieren im Falle Gelbhaar? Ich meine, der war, wie du letztes Mal, ich habe dich da fälschlicherweise korrigiert, mit über 98% zum Spitzenkandidaten und damit fast sicher in den Bundestag gewählt worden. Das ist ja auch ein Beruf. Ist die Partei / der RBB da jetzt irgendwie vielleicht auch schadenersatzpflichtig oder wird der Gelbhaar jetzt in der nächsten Regierung, obwohl da weiß man gar nicht, ob die Grünen dabei sind, aber muss man das irgendwie kompensieren? Eine Entschuldigung alleine ist ein bisschen wenig.
Ja, das ist ein bisschen wenig. So plump wird es am Ende nicht abgehen. Aber die Rolle des RBB ist natürlich eine Katastrophe. Das muss man auch mal klar sagen. Das ist ja so schlampig recherchiert worden. Immer wieder nach dem Motto, Hauptsache wir sind die Ersten. Die Fakten liefern wir danach. Und die konnte man halt nicht liefern, weil es sie nicht gab und weil sie nur deshalb auf diese Intrige reingefallen sind.
Ganz kurz nur in Klammern. Das zahlt natürlich auch ein auf dieses Narrativ, die öffentlich-rechtlichen Systemmedien, ne, die da gemeinsame Sache mit den anderen Woken machen.
Naja, wobei man sagen muss, dass die öffentlich-rechtlichen Systemmedien ja selten als öffentlich-rechtliche Systemmedien angegriffen werden, wenn sie gegen die Grünen arbeiten.
Stimmt allerdings.
Sondern das gilt ja nur in dem Fall, dass sie was gegen die AfD oder sonstige Reichsbürger machen. Klar, nee, das ist auf jeden Fall ein tragischer Fall. Alles, was ich darüber gelesen habe, ist, dass er das wohl natürlich nach diesem öffentlichen Rufmord scheinbar innerhalb seiner Partei noch einigermaßen nicht gelassen, aber er geht ja noch zu diesen Veranstaltungen und er sitzt da ja und die sind zwar nicht öffentlich, aber alles, was danach berichtet wird, ist, dass er jetzt eher bei sich ist und sortiert. Aber trotzdem fragst du dich natürlich, ist natürlich wieder so ein Bild, du 98%, dann fragst du dich, wo waren denn die 98% in den letzten 5 Wochen? Und noch nicht mal jetzt hat sich der Kreisverband Pankow zu einer Entschuldigung hinreißen. Das stand ja zur Debatte, das wurde mehrheitlich abgelehnt. Und das ist ja genau der Punkt, wo du sagst, also so begeistert man natürlich Leute für Politik, ne?
Ja, aber du würdest sagen, das bleibt dann doch in diesem Kreisverband und schlägt nicht durch auf Robert Habeck.
Nein, weil ich glaube, diese Geschichte, die ja gesponnen wurde, dass das irgendwo noch von dem Wahlkampfleiter von Habeck, der ja um den gleichen Listenplatz hätte konkurrieren sollen mit Gelper und so weiter und so fort. Da hat der Gelper selber gesagt, also ich kenne den seit Jahren, das macht er nicht. So.
Ja.
So, und insofern, solange das so bleibt, wird das eine Episode bleiben in diesem Wahlkampf und glaube ich, das Wahlverhalten nicht weiter beeinflussen.
Wir kommen zum Phantom des deutschen Wahlkampfs. Ein Mann, der mit Vornamen Elon heißt, den Nachnamen kennen alle. Der hat sich jetzt ein zweites Mal sehr dezidiert zur AfD bekannt. Er hat sich nämlich zuschalten lassen auf den AfD-Parteitag in Halle Saale. Das ist schon echt massiv, ne? Also nicht nur dieses Interview auf oder dieses Gespräch mit Frau Weidel auf X, sondern jetzt auch nochmal Wahlkampfhilfe. Freut sich die AfD darüber?
Ja, natürlich freut sich die AfD. Die AfD braucht Aufmerksamkeit. Populistische Parteien brauchen immer Aufmerksamkeit. Deswegen geht es dem BSW ja gerade so schlecht, weil es keine mehr hat. Und insofern, für die ist alles recht. Also im Prinzip haben wir gerade die AfD-Festspiele schlechthin, ne? Also mit Musk, mit Trump, natürlich auch mit den Anschlägen, die dann voll wieder aufs Konto einzahlen, weil eben auch jetzt die Reaktion der Union ja alles andere als besonnen oder gar auch nur rechtsstaatlich wäre, ne? Weil viele der Dinge, die jetzt besprochen werden, sind ja gar nicht im Grundgesetz vereinbar. Das heißt, das sind alles Dinge, die letztendlich Wasser auf die Mühlen der AfD sind. Aber jetzt ist Merz so weit gegangen, dass die anderen nicht mehr zurück können. Weißt du? Ich meine, jetzt hat er es zum Top-Wahlkampfthema gemacht, trotz aller Warnhinweise, dass das immer nach hinten losgeht. Und da zählt nicht nur Österreich. Mich haben vor kurzem Bekannte aus den Niederlanden gefragt und haben gesagt, du, schau mal, wenn wir auf die Ergebnisse gucken, das gibt doch eine schwarz-braune Mehrheit bei euch.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist anders als bei euch. Das macht hier keiner. So, 14 Tage später sage ich, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, das wird den Wahlkampf bestimmen in die eine oder andere Richtung. Es kann ja auch eine Mehrheit der Deutschen der Meinung sein, das ist mir egal, Hauptsache es passiert jetzt was, dann wähle ich halt, dann sollen sie es. Aber es kann eben auch sein, dass es massiv Wähler und Wählerinnen in der Mitte von Merz abschreckt, die vielleicht nochmal sagen, AfD und CDU, CSU dürfen auf gar keinen Fall eine Mehrheit bei der nächsten Wahl bekommen. Und das ist ein Mobilisierungsmoment.
Und wer profitiert davon? Wo gehen diese Leute hin? Die, ich sag mal, eher konservativen, liberalen, modernen, die Wüstens oder Günthers?
Also die Wüstens oder Günthers, die werden natürlich jetzt irgendwie irgendeine Formel finden, wie sie das irgendwie auch noch durchbringen. Aber die Wählerinnen und Wähler, die vielleicht in einem Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen oder in Schleswig-Holstein Leute wie Wüst oder Günther gewählt haben, auch aus dem Lager, auch aus dem rot-grünen Lager oder zum Teil auch aus dem Nichtwählerlager, die werden sich jetzt bei der Bundestagswahl tatsächlich überlegen, ob sie einen Merz haben wollen, zumal die Videoausschnitte und die TV-Ausschnitte, die man jetzt von Merz gesehen hat, die sind ja ähnlich unkontrolliert oder auch abschreckend und pointiert, sage ich jetzt mal, dass sich eigentlich davon von ihm und der AfD jetzt rhetorisch und auch visuell nicht mehr viel unterscheidet. Das heißt, das kann Leute abschrecken.
Wo gehen die hin?
Zunächst mal glaube ich, es kommen welche. Zunächst mal glaube ich, dass Leute, die von Rot-Grün abgeschreckt waren oder auch mit dieser Regierung nichts mehr anfangen konnte, im Moment eher im Nichtwählerlager sind.
Mhm.
Und ich glaube, die sind über diesen Hebel und durch diese Klarheit, die Merz jetzt in die Debatte gebracht hat, mobilisierbar. Das heißt, dass sie sagen, okay, ich kann jetzt doch nicht zu Hause bleiben. Der andere Aspekt sind Wählerinnen und Wähler so ein bisschen am Rand. Wir hatten ja auch schon erwähnt, sowas wie Volt. Mhm. Da gehen ja auch mal gerne 1-2% bei einer Bundestagswahl hin, die sagen, die sagen, ich liebe diese Partei, aber das ist mir jetzt zu gefährlich, das kann ich mir nicht leisten, jetzt bei dieser Wahl Volt zu wählen. Ich muss mich jetzt eben für eine andere entscheiden. Die FDP ist aus meiner Sicht völlig raus, weil Lindner ist ja gerade dabei, mit Merz zusammen Mehrheiten mit der AfD und dem BSW zu sammeln. Also der ist ja komplett verstrahlt, man kann es nicht anders sagen. Das heißt, die FDP nimmt sich da im Augenblick eigentlich komplett aus dem Rennen, wo du normalerweise sagen würdest, ich hätte gerne eine liberale Partei, gerade als Korrektiv, aber sie ist ja nicht mehr liberal, da ist ja nichts mehr von übrig. Das heißt, ich glaube, es zahlt am Ende tatsächlich auf SPD und Grüne, vielleicht auch noch zum Teil auf die Linke. Wir hatten beim letzten Mal, hatte ich mal gemutmaßt, die Linke könnte kommen und schwupp, im neuesten Politbarometer
5%.
Genau. Und das heißt, wenn die jetzt in der Situation ist, und sie macht übrigens auch einen sehr zielgruppenorientierten Wahlkampf, also ganz spitz, ne, hier Tax the Rich und so weiter, und über die drei Silberlocken hatten wir schon gesprochen. Oder Silberrücken, Gysi hat ja wenig Locken, ähnlich wie ich. Also da kann Bewegung reinkommen. Ich glaube, es hat einen massiven Mobilisierungsmoment in der Mitte und es hat einen Alienation, also einen Abschreckungseffekt bei Wählern, die jetzt vielleicht, man muss ja sagen, Laschet hatte ja auch knapp 25 und Merz ist jetzt bei 30. Das ist ja jetzt auch noch nicht der Mega-Sprung, die aber doch sagen, oh, das ist mir jetzt eine Nummer zu hart.
Friedrich Merz hat gesagt, er möchte dringend oder viel lieber mit Alice Weidel ins TV-Duell als mit Olaf Scholz. Meine erste Reaktion war, och, das ist ja mutig. Und meine zweite Reaktion war, das ist ganz schön doof, weil in Gewinner- und Verliererkategorien gedacht habe ich das Gefühl, dass Alice Weidel bei so einem Duell mehr gewinnen kann als Friedrich Merz. Er kann bestenfalls ein Unentschieden oder einen knappen Sieg rausholen, aber sie kann eigentlich gar nicht verlieren, weil sie wird gehoben, ne? Also sie wird jetzt in den Rang der Kanzlerkandidatin quasi gehoben, was bislang ja die demokratischen Parteien und auch die Medien irgendwie so versucht haben, so ein bisschen zu ignorieren. Und wie du schon gesagt hast, das Thema Migration, da sind die Kompetenzzumessungen der Wählerschaft ja eher bei der AfD. Also ist das schlau, dieses TV-Duell?
Ach, ich weiß beim besten Willen nicht, wer, wenn überhaupt Merz strategisch berät, weil offensichtlich, das war auch ganz interessant, weil es gab auch einen Artikel im Tagesspiegel, wo ein Vorstandsmitglied der CDU anonym zitiert wurde mit den Worten, die brauchen keinen Rat, die wollen keinen Rat, die wissen alles besser.
Machen alles alleine, ne? Also diese vier, die du eben genannt hast.
Und so genauso sieht's ja auch aus.
Also nochmal ganz kurz, Linnemann, Spahn, Julia Klöckner und Friedrich Merz.
Genau.
Das ist das strategische Zentrum dieses Wahlkampfs bei der CDU.
Ja, ja, wobei Julia Klöckner da, glaube ich, eher drin sitzt, damit es nicht nur Männer sind und nicht aufgrund ihrer strategischen Weitsicht. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Fakt ist auf jeden Fall, letzte Woche war ich auf einem Videopanel mit Matthias Jung von der Forschungsgruppe Wahlen, der ja auch ganz Merkel beraten hatte über die Jahre, und du hast schon auch verstehen können, dass er absolut verständnislos auf diese Wahlkampagne von Merz blickt, weil wo wir uns einig waren in diesem Panel, jetzt beim besten Willen nicht bei allem, aber war, eigentlich muss Merz jetzt, wo er bei 30, 31 steht und 15 Punkte Vorsprung vor SPD und Grünen hat, der muss jetzt die Arme öffnen, der muss den Leuten jetzt eine Brücke bauen, der muss denen, die noch zweifeln, entgegenkommen. Wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, ne, das, was Schröder damals sagte, wir werden nicht alles anders machen, aber vieles besser. Das heißt, da auch in der Mitte eine Brücke bauen und zu sagen, ja, ich bin vielleicht ein harter Hund, aber deswegen wird bei mir nicht alles nur in eine Richtung gehen, sondern ja, mir liegt Umweltschutz auch am Herzen, mir liegen auch Bürgerrechte am Herzen. Ich habe auch eine gewisse Empathiefähigkeit. Das heißt, die Arme aufmachen und sagen, die 30, die ich habe, die habe ich im Prinzip garantiert. Was er macht, ist, sie verschränken die Arme immer weiter vor sich. Du hast da eigentlich im Prinzip einen Merz, der sich nur mit seinen Klonen umgibt. Du hast eigentlich immer das Gefühl, alle, die zu dir sprechen, sprechen mit verschränkten Armen und bellen dich an. Und so baust du keine Brücken. Das ist auch der Grund, warum der da festgefahren ist. Und das ist strategisch einfach erwiesenermaßen in allen Ländern, in denen das probiert wurde, übrigens auch in Bundesländern, gescheitert. Du hast ja zum Beispiel auch einen Söder, der gemeint hat, er hält die AfD klein, indem er noch mehr zur AfD wird. Und das Effekt des Ganzen ist, dass er die Freien Wähler auch noch groß gemacht hat, die ja quasi ein AfD-Klon sind. Das heißt, wir haben jetzt zwei AfDs in Bayern plus die CSU. Und gleichzeitig kommt die CSU aber auch nicht vom Fleck. Ne? Sie kommt halt auch nicht mehr über ihre 40%-Turm. Und Söder träumt ja davon, dass er mal so ein Stoiber-Ergebnis holt mit 59. Das sind ja alles Tempi Passati. So. Und das heißt, es geht nicht auf. Bei Glöckner ist es sowieso, sie ist ja persönlich krachend gescheitert damit.
In Rheinland-Pfalz.
Zweimal mit Anlauf. Und deswegen, die befinden sich auch in der Blase. Ich weiß noch, Glöckner hat damals im Wahlkampf in Rheinland-Pfalz Sebastian Kurz, also der dann später ja der Kanzler von Österreich, wie wir wissen, auch eine moralisch durch und durch integre Persönlichkeit, so, den hat die damals reingeholt als ihr Wahlhelfer gegen die eigene Kanzlerin, nämlich gegen Merkel. Das war ja, der Wahlkampf fand ja 2016 mitten in der Debatte um die Flüchtlingswelle statt. Daraufhin sind ihre Werte zerbröselt. Du hast ja eigentlich zugucken können, wie sie zerbröselt und wie die Rheinland-Pfälzer gesagt haben, nee, dann lieber die Dreier. Und das haben wir an vielen Beispielen im In- und Ausland. Und trotzdem sind die so davon überzeugt. Und weißt du, warum die überzeugt sind? Weil es Ideologen sind.
Okay.
Es geht gar nicht mehr darum, was ist die gewinnbringende Taktik? Deswegen dringen die anderen auch nicht durch, weil sie einfach an all das glauben, was sie sagen und das nicht aus Taktik machen, sondern aus ideologischer Verblendung.
So, und Gegenrede jetzt. Es kann ja sein, dass es ganz viele Beispiele gibt, dass es nicht funktioniert hat. Aber nach Aschaffenburg kamen, ich sage das durchaus mit einiger Abscheu, kamen wieder diese üblichen Statements der SpitzenpolitikerInnen so, das darf so nicht weitergehen. Und Olaf Scholz sagte sowas wie, ich bin es leid. Ja, sorry, wir sind es alle leid. Aber Olaf Scholz hat auch mal irgendwann gesagt, wer Führung bestellt, der bekommt auch welche. So, und jetzt kommt Friedrich Merz und sagt all in. Ja, ich kämpfe jetzt mit allem, was ich kann, hier für eine ganz harte Migrationspolitik. Wie viele Menschen in diesem Lande atmen auf und sagen, na endlich, endlich übernimmt man hier eine Führung und Verantwortung und ist doch scheißegal, wenn die AfD irgendwo zustimmt, was wir sowieso alle für richtig halten und das ist doch gar nicht mehr so schlimm. Also ist das nicht vielleicht auch jetzt eine, ja, ich sag mal, so eine Cäsaren-Strategie, so vorne weg, mir nach, ich führe an, ich gehe jetzt hier volles Risiko. Kann das nicht auch sich positiv für Friedrich Merz auszahlen?
Das kann es. Das werden wir tatsächlich sehen müssen. Ich glaube nicht dran, weil ich der Meinung bin, dass er vor allen Dingen seine Kontenance verloren hat und sie auch weiter verliert. Das heißt, er rudert ja auch nicht zurück, sondern er treibt es eigentlich immer weiter auf die Spitze. Wie gesagt, alle Beispiele, die wir sonst kennen, und ich bin ja völlig bei dir. Ich bin auch bei Olaf Scholz. Ich sage, wir haben es über. Aber was die Menschen natürlich auch sehen, und das tritt meistens dann erst wieder ein paar Tage nach so einem Ereignis ein, ist, dass keine der Maßnahmen, die Merz jetzt anspringt, hätte dieses Attentat verhindert.
Mhm.
Und auch nicht Magdeburg. Das sind alles völlig unterschiedliche Fälle. Und auch wenn du heute die Grenzen zumachst, dann ist ja auch wiederum die Frage, die sind ja schon zu. Also wir haben ja schon Grenzkontrollen an vielen Bereichen. Das heißt, vieles passiert bereits. Und ja, ich bin bei dir. Das ist natürlich auch frustrierend. Aber sich als Union hinzustellen, ne, während dieser Vorgang in Bayern auch noch passiert ist, ja, und die ersten Angriffe kamen ja aus Bayern, wo du auch sagst, ja, guten Morgen, guten Abend, guten Tag, was ist denn bei euch los? Ihr regiert dieses Land seit 70 Jahren und sagt jetzt, Faeser und Scholz sind schuld. Das glaubt ja auch kein Mensch. Abgesehen davon klammert es ja auch aus, dass diese Partei bis mit der Ausnahme der letzten 3 Jahre 16 Jahre den Kanzler und den Innenminister gestellt hat in Deutschland. Und jetzt soll Rot-Grün das letztendlich alles auf den letzten Metern. Dann kommt noch die FDP dazu, die übrigens alle Maßnahmen, die in Richtung Vorratsdatenspeicherung und andere Geschichten gegangen sind, die übrigens auch dazu hätten nutzen können, solche Fälle oder auch solche Bedrohungen früher feststellen zu können, wenn es überhaupt möglich ist, ne? Aber das kommt ja noch dazu, sich jetzt hinstellt und sagt, mit uns würde das alles ganz anders laufen, während sie in der Bundesregierung alles, was dahin ging, torpediert hat. Das heißt, es ist aus meiner Sicht ein bisschen eine Flucht nach vorne, aber eine sehr durchschaubare.
Ja, zumal ganz kurz nur die Parallele zu Solingen ist, dass der Attentäter in beiden Fällen eigentlich längst in Bulgarien hätte sein müssen, wo er nämlich eingereist ist nach Europa sozusagen. Und es gibt ja diese Regelung, dass sie, wenn sie abgeschoben werden, dann in das Land, wo sie aufgenommen worden sind. Das ist beide Male nicht passiert. Wir erinnern uns an Solingen, da haben sie mal geklingelt, die Polizisten, und da war niemand da. Und dann haben sie gesagt, ach komm, ist jetzt auch egal. Und in Bayern war es so ähnlich, da hat sich ganz offenbar auch niemand drum gekümmert. Das war nicht Nancy Faeser oder Olaf Scholz, muss man sagen, sondern das waren die jeweiligen Landesregierungen. Also Markus Söder und Hendrik Wüst. Das will man natürlich auch schnell mal eben wegmuscheln und versucht da jetzt die dicke Bertha rauszuholen, um das möglichst klein zu halten, ne? Dieses Länderversagen.
Das versuchst du, und jetzt habe ich den Eindruck, sie versuchen ein bisschen, also zumindest Teile davon suchen, ein bisschen zurückzurudern, indem sie sagen, ja, wir bringen das doch jetzt nur ein. Ne? Jetzt sagt Merz, wir schicken doch diese Entwürfe nur an SPD, Grüne, und die AfD kriegt das gar nicht. Jetzt steht aber zum Beispiel in einem dieser Entwürfe wortwörtlich, antisemitische Hetze und extremistische Gewalt brechen sich auf unseren Straßen Bahn. Von extrem rechter und extrem linker Seite wird pauschal Stimmung gegen Ausländer gemacht. Zum Beispiel mit dem, rechter und linker, by the way, steht da, ne? Zum Beispiel mit dem mit unserer Verfassung nicht vereinbaren Konzept einer Remigration. Angriffe auf Polizisten und Rettungskräfte nehmen zu. Das ist die ernüchternde innenpolitische Bilanz nach 3 Jahren Regierung Scholz. So, das ist wirklich einladend für Rot und Grün, um zu sagen, ach ja, stimmt, das findet ja alles erst statt, seitdem wir dran sind. Gleichzeitig steht in diesem Eintrag, und da sind wir beim Thema Remigration, dass dir die Staatsbürgerschaft eben wieder entzogen werden kann.
Bei Straftaten und Doppelstaatsbürgerschaft.
So, genau. Das ist aber natürlich eine Verhohnepiepelung der Staatsbürgerschaft, weil entweder wird jemand deutscher Staatsbürger oder nicht. Wenn du aber sagst, du wirst deutscher Staatsbürger und zwar bis zum Ende deines Lebens als Probeführerschein, dann ist das, ja doch, also Staatsbürgerschaft ist Staatsbürgerschaft.
Es gibt andere Beispiele, wie man die Staatsbürgerschaft aberkennen kann, zum Beispiel, wenn du dich einer terroristischen Vereinigung anschließt. Und wie gesagt, wir reden immer von Doppelstaatsbürgerschaften, ne? Also wenn du die, meinetwegen afghanische und deutsche hast, dann könnte man dir die, wenn du als Afghane quasi dich dem IS anschließt oder
also
so.
Also jetzt, mein lieber Ayo. Ja. Glaubst du, wenn es so anfängt, dass es bei Doppelstaatsbürgerschaft bleibt?
Ja, ja, ist schon alles klar. Ich sage nur, das ist jetzt noch nicht so super skandalös. Die Frage ist ja,
das ist der Step davor.
Fällt die Brandmauer?
Naja, die ist schon, was heißt, dir fällt sie? Die ist an diesem Wochenende zerbröselt.
Nein, ist sie natürlich nicht, weil das Argument lautet ja zum Beispiel auch, das kennen wir aus den ostdeutschen Bundesländern, was weiß ich, wir wollen besseres Kita-Essen und bringen ein Gesetz ein. Und wenn die AfD dann mitstimmt für besseres Kita-Essen, was nun wirklich nicht besonders rechts- oder linksradikal ist, dann können wir uns doch nicht dagegen wehren, dass die für irgendwas Gutes mitstimmen. Ja. So. Und Friedrich Merz hat doch sein politisches Schicksal mehrfach an den Umgang mit der AfD gekettet. So von wegen, bevor ich mit denen zusammenarbeite, werde ich nicht Kanzler. So sinngemäß. Ja, also insofern ist ja zumindest der Versuch, diese Brandmauer aufrechtzuerhalten im Sinne von wir reden nicht mit denen, die gibt's ja noch.
Ach, also ja, okay, also ich sag mal so, ich hatte ja zu dem ganzen Themenkomplex auf LinkedIn auch mal was gepostet, und LinkedIn ist ja anders als X jetzt nicht dafür bekannt, dass da sich nur noch Irre und Journalisten rumtreiben. Und die Reaktionen, die ich da bekommen habe, neben der überwältigenden Zustimmung natürlich, sind die, dass wo du einfach merkst, aus der angeblichen Mitte der Gesellschaft, dass da eben viele schon so weit sind zu sagen, das ist mir doch egal. Genau. Sie sollen sich Mehrheiten suchen. und dann werden sie finden. Und das ist ja genau der Punkt. Ich habe hier zum Beispiel einen, der schreibt, jetzt müssen Merz und die CDU zeigen, was sie können, egal mit wem, selbst wenn die CDU zu jedem Gesetz eine neue Mehrheit finden muss. Das Maß ist voll. So, das schreibt ja aber nicht irgendwie der AfD-Jugendverband Osnabrück, sondern ein Inhaber eines mittelständischen Welzanlagentechnikbetriebs, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist dann die Mitte der Gesellschaft. Und ähnlich habe ich hier einen Handwerkspräsident aus einem Bundesland im Süden, der exakt in die gleiche Richtung geht, nach dem Motto, das ist jetzt egal.
Aber vielleicht ist das die Mitte der Gesellschaft, Frank.
Das kann ja sein, das werden wir ja am Wahltag sehen. Mhm. Der Punkt ist nur, das alles findet statt, während an diesem Wochenende Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende, sich gerade daran erinnert haben, dass Bundestagswahl ist und man und das ziemlich gefährlich gerade aussieht. Das heißt, das in der Gemengelage ist für mich jetzt ein Turning Point. Also das ist ein Turning Point dieser Kampagne. Die Frage, in welche Richtung der Turn stattfindet, und wir sind ja bei Strategie und Kampagne. Ich sage jetzt Folgendes. Die Union wird auch letztendlich, was die mediale Aufmerksamkeit angeht, stark unter Druck geraten, weil Merz wird bis zum Wahltag jeden Tag gefragt werden, wie hältst du es mit der AfD? Er kann hinter seine Äußerungen eigentlich nicht mehr zurück, ohne den Schwanz einzuziehen. Und wir alle wissen, dass das nicht zu seinen Stärken gehört. Gleichzeitig hat er eine Disruption innerhalb seiner eigenen Partei, weil das geht wirklich vielen auch zu weit. Auch die Maßnahmen, die er in dieses Paket einbringt, geht, glaube ich, vielen in der Union zu weit. Und auf der anderen Seite hast du ein mobilisierendes Moment bei SPD und Grünen. Das sehe ich schon eindeutig. Jetzt ist für mich die Frage, kommen die aus dem Quark? Und werden viele Menschen vielleicht doch die Sorge haben, und ich kann das nur wiederholen, weil es ist für mich jetzt mittlerweile eine reale Sorge, dass Merz sich, auch wenn er eine andere Koalition eingeht, diese immer wieder, und ich sagte schon, es fängt an bei Migration, es geht weiter bei Umweltschutz, es geht weiter bei Diesel, bei was auch immer, bei Sozialfragen. Ne? Das heißt, er weiß eigentlich immer, ich habe doch mit der AfD eigentlich eine punktuelle Mehrheit.
Und ich wüsste, wenn ich jetzt als großkoalitionäre SPD mit der Union koalieren würde, wüsste ich immer, da gibt's rechts außen im Bundestag immer eine Konkurrenz.
Und das ist für mich genau der Punkt, wo ich sage, okay, jetzt guten Morgen SPD-Kampagne, ja, auf sie mit Gebrüll. Oder aber, die haben sich irgendwie schon damit abgefunden und gesagt, ach, das ist doch alles so ganz nett und vielleicht machen wir danach eine GroKo und die Hälfte von uns behält ihren Job und dann ist der Scholz halt weg. Wenn sie damit laufen, dann überlassen sie das Feld natürlich den Grünen und vielleicht auch der Linken. Und dann sehe ich eine SPD irgendwo im Nirvana.
Was wäre der Schlachtruf für die SPD jetzt?
Der Schlachtruf für die SPD heißt, stoppt Merz, keine Mehrheit für CDU, CSU, AfD.
Okay.
Damit müssen sie raus und damit rütteln sie vielleicht noch ein paar Leute wach, die sagen, scheiße, die haben ja eine Mehrheit.
Ja.
Und die haben sie ja jetzt noch nicht. Ne? Das muss man immer sehen. Er bringt es aber trotzdem jetzt schon ein, obwohl er auch da auf AfD und BSW und vielleicht noch ein paar FDPler zählen muss. Aber was ist denn dann, wenn die zusammen eine absolute Mehrheit haben? Und diese Verlockung, da ist Merz für mich einer, der absolut ein unsicherer Kantonist ist, dieser Verlockung zu widerstehen. Das hätte ich einer Merkel absolut zugetraut, zu 100%.
Meine Frage, wir waren eben schon mal bei den beiden, Daniel Günther und Hendrik Wüst, Ministerpräsidenten in NRW und Schleswig-Holstein. Vielleicht kann man auch Kai Wegner noch dazu zählen, hier aus Berlin. Was passiert bei denen gerade? Die sind ja auf der einen Seite, glaube ich, nicht sehr glücklich mit dieser Entwicklung. Auf der anderen Seite sind sie in der Parteidisziplin und müssen den Schnabel halten, weil sie natürlich sonst das Gesamtprojekt gefährden. Ne? Und die haben den Wahlkampf kaputt gemacht. Das ist so ziemlich der schlimmste Vorwurf, den man dann hinterher, wenn es schiefgegangen ist, erheben kann. Wie verhält sich jetzt so ein Hendrik Wüst dazu? Sagt er einfach gar nichts?
Das werden wir, glaube ich, die nächsten Tage feststellen. Er ist ja auch nicht so gut, weder Wüst noch Günther, am Ende gar nichts zu sagen. Das hängt, glaube ich, auch ein bisschen nochmal davon ab, wie weit Söder jetzt noch weiter auftritt. Das Schlimme ist das Vertrauensmoment, das ich gerade angesprochen habe, wo du wirklich sagst, vertraue ich jetzt dieser Person und wir haben das und vertraue ich dieser Partei in ihrer Gänze, weil ich sehe ja bei der Union überhaupt keine Breite mehr. Ich sehe ja keine Bandbreite mehr. Du sagst Wüst und Günther, aber wo sind denn in der Bundes-CDU, wo sind denn die Leute? Wo sind denn die Leute, die 16 Jahre lang Merkel unterstützt haben?
Norbert Lammert. Aber der ist bei der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Ja, aber die sind ja auch nicht alle steinalt, ne? Die Merkel ist ja erst seit 3 Jahren weg. Ja, also ich meine, wo ist denn der Rest? Und ich meine, mich erfüllt das wirklich mit Sorge. Und das ist auch keine Polemik, die ich da betreibe. Was wir gerade in Österreich sehen, ist exakt das, was passiert ist. Und am Ende geht jetzt in Österreich, nachdem sie die mit der FPÖ so lange koaliert hat, bis die FPÖ an ihr vorbeigezogen ist, geht die ÖVP jetzt als Juniorpartner in eine solche Koalition. Das heißt, es geht gar nicht mehr ums Kanzleramt, es geht nur noch darum, dabei zu sein. Und wie gesagt, wir haben erlebt, was in Holland passiert. Wir sehen das in anderen Bereichen auch noch. Und die Steigbügelhalter, das ist nun mittlerweile einfach historisch verbrieft, die Steigbügelhalter der Nationalsozialisten oder eben auch der FPÖ in Österreich oder auch letztendlich die Trumpisten in den USA, das sind ja letztendlich die Schwesterparteien der Union, die uns da gerade vormachen, wie es enden kann. Und du kannst ja nicht einerseits eine Brandmauer die ganze Zeit beschwören, während du das Gegenteil davon machst. Und ich bin es wirklich, weiß ich, ob ich das schon rübergekommen ist. Also mich hat dieses Wochenende wirklich fertig gemacht, weil ich nicht geglaubt habe, dass sie es so weit kommen lassen. Und dann noch vor der Wahl. Ne? Das einzig Gute, was daraus entstehen kann, ist, dass möglichst viele Menschen sehen, was sie schon vor der Wahl für möglich halten, geschweige denn, was sie nach der Wahl für möglich halten. Wir haben ja auch drüber gesprochen, diese Windrädergeschichte haben wir vorhin schon mal angesprochen, aber es gibt punktuelle Gemeinsamkeiten zwischen Union und AfD. Da kann man immer sagen, ja klar, wenn jemand von der AfD guten Morgen sagt, dann darf ich jetzt auch noch guten Morgen sagen und so weiter. Aber wir haben in letzter Zeit schon gemerkt, wie die Rhetorik angezogen hat. Ne? Und wie die Parallelen anziehen und wie Merz erst sagt, Windräder sind scheußlich und ich will die am liebsten wieder abbauen. Dann kommt als nächstes Weidel, die sagt, ich will sie abreißen. Und dann geht das immer weiter. Dann kommt Trump und macht es tatsächlich. Und du hast ja auch noch Musk angesprochen.
Großer Fan von regenerativen Energien.
Ja, genau. Und das erfüllt mich alles mit Sorge, weil ich auch das Gefühl habe, dass wir mittlerweile auch viele Leute haben, die auch medial schon in dieser Blase leben, die auch zum Teil gar keine anderen Wahrheiten mehr kennen. Und gleichzeitig auf der anderen Seite, haben wir auch schon drüber gesprochen, wir eine große Menge an Uninformierten oder Unterinformierten haben, die anfällig sind.
So, pass auf, wie lange dauert das, bis sich Magdeburg, Merz, also der Komplex von, ich sag mal, Donnerstag, Freitag bis Sonntag in den Umfragen niederschlägt? Also wann haben wir zum ersten Mal belastbare Zahlen, ob es sowas wie einen Brandmauereffekt gibt?
Also die ersten sind ja raus, es sind jetzt nicht unbedingt die renommiertesten Institute, die aber jetzt zum Teil zumindest ein paar Tage Aschaffenburg schon mit drin haben. Da hat sich wenig getan bis nichts. Also auch kein Ausschlag zur AfD. Da waren wir ja auch schon vergangene Woche uns ja nochmal über Potenzialanalysen und so weiter unterhalten. Das dauert. Also jetzt ist ja die Frage, wie laut wird das? Ne? Also es ist ein potenzieller Turning Point, aber natürlich auch nur, wenn er letztendlich eine Lautstärke erreicht, dass es alle mitbekommen.
Das wird ja jetzt in dieser Bundestagswoche durchaus nochmal erfüllt.
Das hat das Potenzial dazu und deswegen würde ich sagen, da die Umfragen immer ein paar Tage, manchmal auch eine Woche oder länger hinterherhinken, ist ja immer die Frage, wie lange dauert es, bis die Leute das mitbekommen und was machen sie dann aus dieser Information? Also das werden wir nicht vor 10, 12 Tagen. Jetzt kommt natürlich jeder mit einem, oh, Merz ist ein Punkt hoch, weil und so weiter. Das ist alles Bullshit.
Ja gut, das ist also noch zu früh. Ganz kurz nur dazu, wir zeichnen auf am Sonntagnachmittag, 26. Januar. Das heißt, bestimmte Umfragen, die dann vielleicht Montag, Dienstag, Mittwoch rauskommen, die haben wir schlichtweg nicht. So, und jetzt nochmal ganz kurz am Ende. Perspektivwechsel. Du bist Friedrich Merz. Was ist der Best Case? Was kann bei diesen Umfragen im besten Falle rauskommen? Du steigst in deinen persönlichen Werten um 4 Punkte und jetzt auf einmal von 30 auf 33, 34. Kann man sich das vorstellen?
Ich kann mir das schwer vorstellen, aber nichts ist unmöglich. Es kann durchaus sein, dass er in den Sympathiewerten sogar was gewinnt, weil er dann aus der AfD-Wählerschaft natürlich Sympathiepunkte bekommt, die ihn aber deshalb nicht wählen, aber die ihn dann vielleicht besser einschätzen auf einer Plus-5, Minus-5-Skala, als sie das zuvor gesagt haben. Es kann aber auch sein, und das liegt wieder, glaube ich, in der Aggressivität seines Auftretens, dass sich das wieder zu einem Nullsummenspiel ergibt, weil er letztendlich auch viele Leute abschreckt, die dann sagen, nee, also dann jetzt ist es doch wieder der alte Merz, den wir eigentlich so nicht mehr erwartet hatten, nachdem er ja den ganzen Wahlkampf bis jetzt eigentlich taktisch gar nicht unklug unterwegs war. Also ich sehe das im Moment nicht. Ich sehe auch keine große Euphorie, weil ich glaube, dass jetzt viele Menschen auf der Strecke zum Wahltag nochmal ins Grübeln kommen.
Ja.
Wir werden das dann perspektivisch sehen in den nächsten 10, 14 Tagen, wie weit sich das durchschlägt. Hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie weit das jetzt auch noch auf die Straße getragen wird. Ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass es ein mobilisierendes Moment in diesem Wahlkampf hat, dass es ein Turning Point in diesem Wahlkampf sein kann und ein substanziell natürlich wichtigerer Turning Point, weil es ein inhaltlicher ist, als jetzt, sagen wir mal, ein Lacher von Laschet. Ne?
Ja, ja, schon klar. Und jetzt einmal noch zum Worst Case. Könntest du dir auch vorstellen, dass die AfD 3 Prozentpunkte dazu gewinnt, Alice Weidel vielleicht nochmal 2 in den persönlichen Werten, dass die CDU, CSU vielleicht sogar 2-3 Prozentpünktchen einbüßt und Rot und Grün jeweils was dazu gewinnen?
Also es wird ja gemunkelt, dass eine der Ideen im Wahlkampfstab von Merz war, ach, wir schauen uns jetzt mal an, wie das bei den letzten Landtagswahlen lief, wo das demokratische Lager sich am Ende hinter dem Frontrunner versammelt hat. Ne? Also wo man gesagt hat, ich will nicht, dass die AfD stärkste Partei wird und deswegen wähle ich in dem einen Bundesland CDU und in dem anderen Bundesland SPD. Hauptsache, die wären nicht Nummer 1. Die Nummer funktioniert ja so lange, du nicht selbst zur AfD wirst. Und das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem, dass ja jetzt ein Grüner oder SPD-Wähler, der grundsätzlich der Meinung ist, die AfD darf nicht auf 1 kommen, hat ja jetzt gar nicht mehr die Brücke zu Merz, sondern sagt, Moment, der gehört ja irgendwo da jetzt, das ist ja keine Brandmauer mehr. Das heißt, deswegen wird dieser Rallye-Effekt nicht einsetzen. Ich glaube, die nächste Woche wird tatsächlich insofern interessant, als er muss ja jetzt erstmal strategisch durch diese Woche kommen.
Ja.
Ich glaube, er läuft letztendlich in eine Situation rein, wo er immer härter wird im Wahlkampf, weil er einfach dran glaubt.
All in.
All in, und das wird dann die Frage sein, wie weit sind die anderen auch all in? Aber den Wirtschaftswahlkampf, den Merz eigentlich wollte und der auch seine Stärke und wo ich auch der Meinung war, das wird am Ende auf der Strecke, hätte das auf ihn eingezahlt, den kannst du vergessen.
Da knirsche ich laut. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, im neuen Spiegel, auch auf Spiegel Online,
ja,
ist eine Geschichte von 2 Kollegen, die sich tatsächlich mal um den Wirtschaftsexperten Merz gekümmert haben. Die haben seine Jahre bei BlackRock und den verschiedenen Aufsichtsräten und sich mal angeguckt und haben tatsächlich leider nur anonym mindestens einen BlackRock-Mitarbeiter von damals zum Reden bekommen. Und ich fand diese Geschichte eine Katastrophe. Also jetzt für Merz'sche Verhältnisse, weil da stand sinngemäß drin, erstens haben wir BlackRock uns da einen eingekauft, der hat ja gar keine Kontakte ins Kanzleramt, weil er die Kanzlerin leider ganz fürchterlich findet und sie ihn auch. Zweitens mussten wir dem ganz viele auch basale Dinge zur Wirtschaft erklären. Drittens lag er mit bestimmten Einschätzungen, Thema Heuschrecke steigt ein bei dem Armaturenhersteller Grohe. Da schrieb Friedrich Merz noch, guck mal hier, was die alles Tolles machen. Am Ende war Grohe ein Trümmerhaufen, hochverschuldet und so weiter und so fort. So, und Geschäft hat er auch nicht gebracht. Also diese Geschichte Friedrich Merz kann von Glück reden, dass wir an diesem Wochenende über was anderes reden. Ich fand diese Geschichte, was Wirtschaftskompetenz angeht, ziemlich vernichtend. Hast du sie gelesen?
Ja, sie hat mich auch nicht weiter überrascht, aber das ist ja eigentlich gar nicht der Punkt. Ne? Also es gilt ja bei ihm die Wirtschaftskompetenzvermutung. Ne? Also deswegen, das wäre ja auch die Story, die ich aus deren Seite gestrickt hätte, egal was der Spiegel schreibt, sowas kommt halt immer. Ja? Und ich hätte halt immer gesagt, so, der war draußen, der hat die Brocken hingeschmissen, als er gesagt hat, ich kann das nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren oder mit meinem Geldbeutel oder was auch immer, ist in die Wirtschaft gegangen, hat da Erfolge gefeiert, kommt zurück, stellt sich in den Dienst der Republik, will Deutschland wirtschaftspolitisch erneuern und letztendlich ist die wirtschaftspolitische Situation ja auch so, dass die Menschen sagen, ich hätte gerne jemanden, der das kann. Das heißt, darauf, ich glaube, da hätte ich Spiegel hin, Spiegel her, hätte das im Wahlkampf ziehen können, aber diesen Wahlkampf werden wir jetzt nicht mehr bekommen. Ja. Den können wir gar nicht mehr bekommen, weil die Lage jetzt so eskaliert ist, dass wir genau den Wahlkampf bekommen, den die AfD eigentlich haben wollte.
Den Migrationswahlkampf.
Den Migrationswahlkampf. So, und jetzt sind wir aber mittendrin und jetzt kannst du den auch nicht mehr abwürgen, auch von Unionsseite her nicht. Und das wird insofern, insgesamt ist das leider überhaupt keine gute Geschichte und ich hätte persönlich ja auch damit leben können, das ist ja so und hat man ja auch schon oft genug als Demokrat, dass jetzt halt mal die anderen dran sind und dann ist es halt so und dann und die letzten 3 Jahre waren ja auch nicht prickelnd, damit musst du halt leben, wenn das, ne? Aber diese latente Gefahr, die jetzt im Raum steht, dass es eben nicht mehr nur um einen Machtwechsel wie in den letzten 70 Jahren zumindest auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland geht, sondern um mehr, das wirst du aus dem Wahlkampf nicht mehr rausbekommen.
So, wir sind bei der Wahlkampfkompetenzvermutung, die für dich gilt. Deswegen jetzt zum Börsenspiel. Du hast es schon angedeutet, BSW fällt leider gerade beim Aufmerksamkeitsringen ein wenig runter. Kaufen, verkaufen, halten?
Ich glaube, ich habe keine mehr. Beim Politbarometer waren sie jetzt in der politischen Stimmung bei 3 und ich glaube faktisch auch bei 3 oder maximal 4. Die freuen sich jetzt natürlich auch, wenn Merz sie jetzt umwirbt für sein Migrationspaket. Aber ich sehe die im Moment immer noch nicht aus dem Quark kommen und im Rahmen dieser Zuspitzung, die ich gerade angesprochen habe, noch weniger. Also wenn sie welche haben, ist jetzt der Zeitpunkt, weg damit.
FDP.
Weg damit.
Warum überrascht mich das nicht?
Nee, du kennst ja die Umfragen, wie sie sind jetzt immer noch bei 4, sie sind auch in der Stimmung mittlerweile auch bei 3 und die Rolle, die sie jetzt gerade spielen, also mit Kubicki und Lindner.
Ist mir Latte, wer da mitstimmt.
Ja, der Kubicki ist sowieso schon vieles lange Latte, ne? Aber das ist genau die Haltung, ist mir egal, wer mit mir stimmt, ist es halt die AfD, also so kommen die nicht vom Fleck, weil sie sind ja dann kein Korrektiv mehr zu Merz, sondern sie sind dann Mini-Merz.
Gut, die Grünen und Robert Habeck halten, kaufen.
Der Habeck ist mir gerade noch, kurioserweise, weil er ist ja immer soft, aber ist mir gerade auch noch zu soft. Der sagt dann jetzt so Sachen wie, der Merz, der ist jetzt zu weit gegangen und der muss jetzt wieder zurück. Und so. Also wenn er noch aufwacht, ich bin der Meinung, das wird perspektivisch revitalisieren, die Wahlkämpfe von Grünen und SPD. Deswegen würde ich jetzt, weil die ja schon auf einem sehr niedrigen Niveau sind, tatsächlich einsteigen.
Und dein Idol Scholz.
Ja, du wiederholst das immer wieder.
Ja, und du bestreitest es nie.
Nein, ich bestreite es nie. Ich lasse es einfach so stehen.
Ihr habt halt denselben Friseur.
Ja, also den auf jeden Fall, weiß ich nicht. Vielleicht hat er noch einen.
Der Letzte, der euch noch zuhört.
Mir hat mein Friseur vor 20 Jahren gesagt, ich soll nicht mehr kommen. Und ich habe dem jedes Mal 50 Mark oder Euro, ich weiß es nicht mehr, in die Hand gedrückt dafür, dass er hat gesagt, kauf dir jetzt eine Maschine und
mach und selber. Tschüss. Ja. Stell dich in den Wind. Also SPD, kaufen, halten, weg damit.
Kaufen.
Und wen haben wir denn hier noch? Ach ja, genau, die CDU, CSU.
Ganz schwierige Kiste. Also ich würde die im Moment halten. Ich kann das im Moment, ich würde auf keinen Fall kaufen.
Ich wäre ein gewissenloser, werteloser, rücksichtsloser, moralloser Mensch. Ich würde jetzt Union kaufen.
Ja, aber das bist du ja auch.
Ach so. Ja, okay. Also du würdest die auf keinen Fall kaufen.
Und es hat aber weniger mit meiner, sind wir jetzt bei persönlichen Überzeugungen?
Nein, wir sind jetzt einfach nur beim schnöden Mammon.
Ich weiß nicht, persönliche Überzeugungen haben ja in diesem Podcast überhaupt nichts zu
sagen. Nein, dein innerer Trump, es geht um Kohle.
Nee. Also ich kann mir vorstellen, wir machen das ja wöchentlich, ne? Das ist ja auch die Idee von der Börse, dass du billig einsteigst und dann teuer verkaufst, aber du steigst im Moment bei der Union nicht billig ein. Das Potenzial, das sie hat, ist mir zu niedrig und ich kann mir auch vorstellen, dass diese ganze Geschichte dazu führt, dass die am Ende bei 27 landen statt bei 35.
Also du würdest einen kleinen Teil verkaufen. So, und jetzt kommen wir zur Partei der Stunde. Das sage ich ungern, aber die AfD hat immer noch einen Lauf. Sind die da bei ihren 20-21%? Du hast ja mal für alle, die dies nicht gehört haben, höhere Wahrheiten hier mitgebracht in diesem Podcast und gesagt, dass das größte denkbare Potenzial für die AfD liegt bei 22, weil es eine große Anzahl von Menschen auch in Deutschland gibt, die sagen, die würden wir auf gar keinen Fall wählen. Geht da noch was? Sind diese 22?
Das ist ja nicht meine persönliche Überzeugung, sondern klar. Das sind von verschiedenen Instituten auch. Ja, ich habe ja damals auch schon gesagt, ob das jetzt 22 sind oder ob da noch zwei drüber gehen. Aber ansonsten sind die ausgereizt. Es sei denn, der gesamte Diskurs baut ihnen noch immer weiter Brücken. Aber ich glaube, letztendlich steht da auch Weidel ein bisschen im Weg, weil die auch für viele Leute einfach extrem abschreckend ist. Also ich würde die halten. Ich würde ja gerne mal irgendwann im Laufe dieses Wahlkampfs sagen, verkaufen. Und es gab eine Möglichkeit im Rahmen dieses Wahlkampfes, die thematisch den Wahlkampf so anzulegen, dass die AfD eigentlich nicht die Rolle spielt, die ja jetzt zuerkannt wird. Aber die Zeiten sind vorbei. Und insofern, ich würde halten. Aber ich sehe da auch keine gewinnbringende Investition.
Das war 61 Millionen Wahlkampf und Strategien über den, wir warten das mal ab, mutmaßlichen Turning Point dieses Wahlkampfs. Lieber Frank, ganz herzlichen Dank für deine Expertise. Wo sehen wir dich in dieser Woche? Hast du schon irgendwelche Auftritte in den Medien?
Ich habe ein paar Podiumsdiskussion, aber nee, in den Medien habe ich jetzt aktuell noch nichts und es liegt wahrscheinlich an unserem mitreißenden Podcast, weil Bruno ist, weil den niemand gehört hat vielleicht.
Der ist von der Stange runtergefallen?
Nö, der ist eingeschlafen.
Oh, dann sind wir jetzt ganz leise. Ja. Tschüss, mein Lieber, gib Bruno ein paar Sonnenblumenkerne.
Ja, die bekommt er tatsächlich und vielleicht eine kleine Feige.
Tschüss.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.